Ja, Dennis hat uns ja einige am Anfang einige Schlagworte zugerufen. Ich habe meine Atemschutzmaske auch schon bei mir in der Tasche, also wenn ich jetzt euch nicht anstecken soll, nur sagen. Aber wir leben in einer Zeit, wo man wirklich denkt, ja, schaffen wir das Überleben mit den ganzen neuen Herausforderungen? Und dieses Überleben hat ja jetzt schon fast globale Ausmaße. Wir in Brasilien denken eher da an andere, an das praktische Überleben. Jetzt nicht so sehr an die globale Geschichte. Da geht es mir, schaffe ich sozusagen den Tag ohne Hunger zu überleben. Und da muss ich echt sagen, gerade die Kinder, die leiden da sehr. Also die müssen sozusagen früh mit den Eltern hinter dem Nahrungsmittel im Dschungel, um ihr tägliches Brot auch zu kriegen. Die Soita zum Beispiel ist ein junges Mädchen, das wir aus dem Nachbarort Londra kennengelernt haben. Die Eltern oder die Geschwister kamen und brachten sie und meinten, dass sie ihr kleines Wildschwein verkaufen wollte. Aber wir haben ja nicht so Erfahrung in Wildschweinzucht, von daher haben wir gesagt, nee, interessiert uns nicht. Und wussten auch, dass sie sehr an diesem Tier hängt, das ist ja ihr Haustier. Jedenfalls ging sie dann zu unseren Nachbarn, unseren brasilianischen, und verkauften sie. Später sahen wir die Familie betrunken in der Gosse liegen. Dass sie das Spielzeug von Soita einfach zu Alkohol verwandelt haben, das war uns schon fast, die Gefahr sahen wir schon kommen, aber dass es dann tatsächlich so war, das war wirklich ein Frust. Und die Soita, die hat echt viel durchgemacht. Und wir waren so froh, dass sie eines dieser in Anführungsstrichen erwählten Schülerinnen war, die jetzt bei uns im Bildungszentrum ein Leben erlebt, ein paar Monate des Lernens erlebt, ohne diese Traumas der Alkoholexzesse, die sie Tag für Tag erleben muss. Andere, ja, zum Beispiel Jungs, da kann man Christopher nach dem Gottesdienst fragen, in diesen ganzen Naturambiente Fische zu fangen, ist nicht so ganz einfach. Aber es ist halt nötig, um Proteine zu kriegen. Und da sind die Jungs auch gefragt. Die müssen, wenn sie was essen wollen, müssen sie früh raus und fischen. Arobona, den haben wir auch kennengelernt aus Kakao. Und er hat auch immer wieder gefischt mit seinen Freunden. Wir waren froh, dass er im Bildungszentrum auch aufgenommen wurde, hier ein bisschen markant an seiner Mütze. Allerdings, der Arobana ist einer der Verschlossenen. Der guckte nicht einem in die Augen. Wir dachten, dass er vielleicht belastet oder dämonisch besessen ist. Hat er auch schon versucht, einen Erwachsenen umzubringen. Jedenfalls, wo wir uns am meisten freuten, war, dass er in diesen 3 Monaten aufgeblüht ist. Er bekam Lebensfreude, war ein total veränderter Mensch, als er im November, Ende November in sein Dorf zurückkam. Umso mehr machte uns dann betroffen, dass er sich am 27. Januar einen Bauchschuss verpasste in Kakao. Einer unserer Schüler versuchte, sich das Leben zu nehmen, und unser Team dort waren schockiert. Sie hatten ihn sogar eingeladen, ihn begleitet, aber er wollte sich das Leben nehmen, weil da eine Beziehung nicht klappte. Und da merken wir, dieser Junge, der hat erlebt, was es bedeutet, also sozusagen sich um Gottes Wort zu kümmern, aber er hat einen Lebenshunger. Ein tiefes Vakuum ist in seinem Leben vorhanden, dass er bereit ist, sozusagen zu fliehen vor den Umständen ins Jenseits. Und das ist ein anderer Moment, der in unserer Gesellschaft, denke ich, auch vorhanden ist, dass wir nicht nur körperliche Defizite haben, sondern das Innere, dieser innere Lebenshunger. Wie sieht's mit dem aus? Und heute möchte ich einen interessanten Abschnitt von Gottes Wort mit uns betrachten, wo es um dieses Überleben geht. Dass wenig sogar mehr als genug bringen kann. Aber ich möchte da betonen, dass es hier nicht so sehr um das tägliche Brot geht. Also nicht nur die materielle Seite ist wichtig. Matthäus 4, Vers 4 heißt ja klar,
heißt es hier? Genau.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und da möchte ich erinnern, die Kuliner sind eine orale Kultur. Erst jetzt, letzten Monat, wurde die Revision des Neuen Testaments abgeschlossen. Das kann aber noch ein paar Monate, vielleicht noch Jahre dauern, bis sie das Neue Testament in ihren Händen bekommen. Dieses Volk hat kein Wort Gottes. Und daher sind diese selbstzerstörerischen Tendenzen der Geister, des Animismus, des Alkoholismus so fatal, weil sie nicht Gottes Wort haben als Waffe, um diesen destruktiven Machenschaften ein Ende zu setzen. Und ich bin froh, dass wir da einen Schritt weiter gekommen sind. Und ich bin auch dankbar, dass Gott unsere Bedürfnisse ernst nimmt, nicht nur die materiellen, sondern auch die geistlichen. Und da möchte ich jetzt zu unserem Thema kommen, der Brotvermehrung. Da denken wir eigentlich immer an die neutestamentlichen Brotvermehrung, die bei Jesus geschahen. Aber auch im Alten Testament gab es eine. Und von dieser alttestamentlichen Brotvermehrung möchte ich heute uns mit hineinnehmen und einige Prinzipien für uns auch darlegen. Hier heißt es in 2. Könige 4, 42 bis 44, und ein Mann kam von Baal Shalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinen Beutel, und er sagte: Gib es den Leuten, dass sie essen. Sein Diener aber sagte: Wie soll ich das 100 Mann vorsetzen? Er sagte: Gib es den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr: Man wird essen und übrig lassen. Und er setzte es ihnen vor, und sie aßen, und sie ließen übrig nach dem Wort des Herrn. Hier muss man etwas vorweg sagen. Das ist ja alles in der dritten Form. Es gibt da mindestens vier verschiedene Gruppen in diesem Text. Erstens der Prophet Elisa, heißt so wie meine zukünftige Schwiegertochter, ein sehr berühmter Prophet, der viel Gutes tat. Er hat eine Prophetenschule mit 100 Prophetenschülern gegründet gehabt. Und wenn man die vorherigen Verse liest, dann wäre die schon fast damals geschlossen worden, weil alle sich mit einer giftigen Pflanze vergiftet hatten, eine Suppe, die nicht genießbar war. Und wie durch ein Wunder konnte der Elisa diese Suppe gesund machen, sonst wären diese 100 Prophetenjünger schon sofort tot gewesen. Aber hier sehen wir eine weitere Herausforderung, nämlich diese 100 Prophetenschüler haben Hunger. Und da schenkt Gott das Wunder in Form einer Sachspende. Immerhin 20 Gerstenbrote und ein Beutel von Getreidekörnern werden gespendet, und das ist ja wenigstens was. Nur der Gehasi, und da ist der Diener, da kommt er, der nimmt es in Empfang und fragt den Elisa: Was soll ich mit diesen 20 Brötchen von 100 Prophetenschülern? Das ist doch gar nichts. Das heißt, der Gehasi, der Diener von Elisa, er schaut auf die Not. Elisa, der Prophet dagegen, schaut auf Gott. Und deswegen kann er zweimal seinem Diener die gleiche Bitte wiederholen: Egal, gib das den Leuten. Und der Diener tut das, und das Wunder geschieht. Das heißt, ein Vermehrungswunder geschieht. Alle werden satt, sogar mit Überschuss. Aus wenig wird so viel, dass sogar noch was übrig bleibt. Und das machen einige, also diese Geschichte macht mir einiges an Prinzipien deutlich. Das erste, was ich sehe, ist, dass Gott durch Propheten spricht. Sie sind die Stellvertreter Gottes auf der Erde, seine Sprachrohre. Damals mussten die Propheten Gottes Wort an die Könige, an die Priester, an das normale Volk, an alle weitersagen. Und damit es effektiver, nachhaltiger klappt, hatte Elisa diese Idee mit dieser Prophetenschule. Das heißt, dadurch konnte er in einer wesentlich kürzeren Zeit viel mehr Gottes Wort an die Gesellschaft weitergeben. Interessant ist, dass auch im Neuen Testament das Prinzip der Schule in der Apostelgeschichte 19 erwähnt wird. Hier hat Paulus in Ephesus 2 Jahre lang eine Schule sozusagen unterhalten. Ich lese diese Verse aus Apostelgeschichte 19, 8 bis 10. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Paulus erlebte seinen Dienst, den er als Lehrer dieser Schule von Tyrannus wahrnahm, bewirkte, dass ein ganzer Kontinent mit dem Wort Gottes erreicht wurde. Und das ist auch für mich eine Hoffnung für Marina Haar. Mein Wunsch ist es, dass diese Jugendlichen nicht nur sich selbst sozusagen wieder aufbauen können, gesundheitlich, bildungstechnisch oder auch geistlich, sondern selber Sprachrohre werden und dorthin gehen, wo wir als Missionare gar nicht hinkommen. Das ist ein Aspekt. Aber ich sehe es auch hier in Deutschland, in Bünde, in Kirchlengern. Lassen wir uns auch diese Woche als Sprachrohre Gottes gebrauchen, dass wir mit den Begegnungen, die wir in der Woche mit Menschen haben, von Gott gebraucht werden. Dass wir als Gottes Stellvertreter in unserer Umwelt sein Wort weitergeben. Das war das Erste. Das Zweite, was ich sehe, ist, dass Gott Propheten durch Spenden versorgt. Das heißt, damit die Propheten ein bisschen schneller lernen, verzichten sie auf ihren Job im weltlichen Sinn und haben dann Zeit zum Lernen. Aber das ist natürlich riskant. Manchmal wird das Geld knapp und dann, wenn der Hunger unerträglich wird, wie in unserem Fall, ist natürlich doppelt spannend, das auszuhalten. Dieses Hungergefühl auszuhalten und auf Gottes Versorgung zu warten. Wir staunen, Gott schickt tatsächlich diese Sachspende. Und der Prophet Elisa über den Mitarbeiter Gehasi verteilt das Brot. Wir haben das Versprechen, dass Gott uns versorgt. Wir sollen uns nicht Sorgen machen um das tägliche Brot. Das ist ein ausdrückliches Versprechen, das wir im Neuen Testament haben. Nur manchmal wünschen wir uns sozusagen Sachspenden, die etwas größer sind, sodass dann was übrig bleibt, dass man dann nicht mehr für den nächsten Tag sorgen muss. Aber in dieser Geschichte waren es wenig, eine kleine Spende, die viel bewirkte. Wir sind auch im Marina Haar vor dieser, wie soll man sagen, Herausforderung. 30 Schüler, die brauchen im Monat, sprich in den 3 Monaten sozusagen, da haben sie schon ihre 10.000 Euro verfüttert. Also das heißt, verfuttert, besser gesagt. Das heißt, das Geld ist natürlich, früher hätte ich das lieber in Bauprojekten eingesetzt, aber jetzt im Schulbetrieb ist halt auch nötig, dass die Leute was zu essen haben. Und da ist es spannend, wie kommt dieses Geld rein? Das sind schon Summen, wo ich am Anfang nicht dachte, oh, das wird echt uns ein bisschen ausbremsen. Wir haben es leider auch nicht auf dem Schirm bekommen, rechtzeitig diese neuen Flächen anzubauen, dass wir dieses Jahr wenigstens ein bisschen mehr Maniok hätten. Also das wollen wir dieses Jahr nachholen, was wir letztes Jahr versäumt haben. Aber da kam alles sehr geballt aufeinander zu, dass wir das nicht schafften. Das heißt, da sind wir noch am Überlegen, wie wir nachhaltige Konzepte entwickeln, dass sie sich selber auch unterstützen, dass sie sozusagen nicht nur empfangen, Geld sozusagen oder Essen empfangen, sondern auch selber was herstellen und auch für ihren Selbsterhalt verwenden können. Die Frage ist natürlich, was machen wir mit Halbwaisen oder Vollwaisen, die auch keine Sozialhilfe haben? Wir haben das so, dass wir von jedem Schüler 70 Cent pro Tag als Eigenanteil verlangen. Das sind etwa 21 Euro im Monat. Wir haben gedacht, besser so, dass sie merken, es ist auch ihr Geld, was sie da reinstecken. Weil wenn wir das nicht machen, ihre Verwandten vertrinken es in Alkohol. Also von daher ist es besser, die stecken diese 21 Eigenbeteiligung in ihre Ausbildung, als jetzt die Verwandten in Alkohol. Von daher, das ist ein kleiner Betrag, aber immerhin, auch selbst dieser wird nicht immer bezahlt. Und wir staunen, dass Gott dann auch zur rechten Zeit immer wieder Mittel schenkt. Wir beten, dass dieses Jahr mit den vermehrten Unterrichtszeiten auch das Geld reinkommt. Aber wir haben es ja gesehen, Gott versorgt durch Spenden. Dann das Weitere, was wir sehen, dass Gott mehr macht, als wir es normalerweise uns vorstellen. Und da komme ich jetzt wieder auf den Gehasi zu sprechen. Der ist wenigstens ehrlich. Er sieht diese 20 Brötchen angesichts der hungrigen 100 Propheten und spricht mit Elisa darüber. Er bleibt damit nicht allein, sondern artikuliert diese Sorge, diese Grenze in seinem Leben. Interessant ist, dass Gott auch darauf eingeht und der Prophet ihn nicht da sozusagen in seines Kleinglaubens bezichtigt oder so. Nein, er wiederholt einfach. Elisa wiederholte bitte, verteil das, auch wenn es in deinen Augen wenig ist. Und bei Gehasi ist es so, er gehorcht, trotz seiner Sorgen. Trotz dem, was er menschlich gesehen nicht versteht, tut er, was Gott sagt. Und da beginnt das Wunder. Dieses Wenige wird mehr, sogar Überfluss. Gottes Wort trifft ein und tut, was es verspricht. Das Besondere an den Brotvermehrungen, ich weiß nicht, wer sich da schon mal ein bisschen Gedanken gemacht hat, ist der Faktor Zeit. Bis wir ein Brot auf dem Tisch essen können, vergeht Zeit. Das Getreide muss ausgesät, wachsen, danach zubereitet werden, gebacken. Das alles bedeutet Zeit. Aber in der Brotvermehrung ist das für Gott kein Thema. Er kann die Substanz Brot, die so viel Zeit und Arbeit, Schweiß und Mühe bedeutet, einfach so vermehren. Und das sehen wir, es ist ein Schöpfungswunder. Gott braucht keine Millionen Jahre, um etwas Neues zu schaffen. Er kann es mit einem einzigen Wort. Und das ist ermutigend. Wir können auch sein Eingreifen in unseren Grenzen, in unserem eingeschränkten Blickfeld, mit Gottes Eingreifen können wir da rechnen. Und dann sehen wir noch was, dass Gott durch die Propheten handelt und die Bedürfnisse stillt. Diese Prophetenschule stand tatsächlich vor dem Aus. Kein Essen und damit keine Schüler. Und dann greift Gott ein, es geht weiter. Für mich ist es ermutigend, dass wir Verse wie Epheser 3, Vers 20 in Gottes Wort lesen. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus und alle auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott kann mehr tun, als was wir erbitten und erdenken können. Mehr als was unser kleiner menschlicher Verstand vorstellen kann, kann Gott tun. Und da, das ermutigt. Da denke ich auch gerne an diese 2 Pfennig dieser Witwe, wo Jesus sagt, diese 2 Pfennig sind viel, viel mehr wert als die Tausende von Euro der Reichen. Ja, Gott hat zur rechten Zeit versorgt. Er gebraucht relativ unbedeutende kleine Sachspenden, um Großes zu tun. Und da frage ich mich, wie sieht es bei uns heute konkret aus? Im Marina H. haben wir, also wir sind dabei eigentlich erst sozusagen so eine Art Freundeskreis aufzubauen. Also unsere Mitarbeiter waren so so beschäftigt mit den Arbeiten, dass sie nicht ihren Freundeskreis groß informieren konnten, was lief. Das heißt, wir versuchen das auch irgendwie jetzt bekannt zu geben in den Gemeinden, was wir erlebt haben, weil wir merken, wir haben da echt Schwierigkeiten im Mitteilen. Das heißt, dieses Bewusstsein zu schenken, dass da Bedarf ist und dass da mitgearbeitet werden kann, dass Einladungen bestehen, nachhaltig was zu machen, da ist noch viel, viel zu tun. Aber trotz dieser immensen Arbeit an Public Relation, Werben in größeren Kreisen, auch nicht nur jetzt regional, lokal, sondern auch, was weiß ich, mit größeren Institutionen, da sind wir noch total am Anfang und haben viel zu lernen. Doch diese Geschichte ermutigt mich. Denn es kommt eben nicht auf diese großen Sachspenden an. Ich meine, ich bin froh, wir haben echt ich habe noch nie so große Sachspenden gesehen, wie in den letzten 3 Jahren manchmal reinkamen. Also für mich war das auch eine neue Erfahrung. Aber es ist nicht immer der Normalfall. Nur sehen wir, kleiner Einsatz bewirkt vieles. Und da denke ich zum Beispiel an einen Volontäreinsatz in Marina H. Wenn ein Jugendlicher sagt, ich sehe, Gott möchte mich da gebrauchen. Wenn er für vielleicht nur 3 Monate in Marina H. hilft, 10 Jugendliche Kulina, dass es Jugendliche von anderen Kulturen gibt, die Jesus im Zentrum haben, die Liebe Jesus praktisch machen. Das ist relativ wenig in Anführungsstrichen, das sind nicht ein paar tausend Euro, nein. Aber das Leben, das zeigt und verändert. Und von daher möchte ich Mut machen, dass wir offen sind, auch wenn wir nur kleine Ressourcen haben, dass wir die auch investieren, sei es unsere Zeit oder gerade auch im Gebet, dass wir da Treue zeigen, dass Gott viel mehr machen kann, als was wir uns vorstellen und erdenken können. Ich möchte aber nochmal weitergehen auf das Konzept hier, was wir an das Thema des Überlebens geknüpft haben. Manchmal hören wir diesen Vers und denken, ist das wirklich so? Kann Jesus meinen Lebenshunger tatsächlich stillen? Ich habe solche großen Probleme. Nehmen wir Gott beim Wort. Nehmen wir Gottes Wort ernst. Zum Beispiel, diese 20 Gerstenbrote haben 100 Propheten, Jünger sprichwörtlich den Hunger eliminiert, dass sie sogar noch was übrig hatten. Und Jesus, das Brot des Lebens, hat viel mehr zu bieten. Er stillt den Lebenshunger. Und Jesus geht noch weiter, denn wer ihn hat, hat das Leben. Und ich möchte ermutigen, diejenigen hier unter uns, die vielleicht daran zweifeln, reicht das? Ist Jesus das, wer mir wirklich die Erfüllung im Leben geben kann? Nimm Gott beim Wort. Gottes Wort sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und das fängt an, indem Jesus die Beziehung zu ihm klärt, Schuld vergibt. Und dann, wenn die Beziehung zu Gott geklärt ist, kann er auch zu den Mitmenschen kann die Beziehung zu Mitmenschen heil werden. Und sogar Gott kann uns als Kanal des Segens gebrauchen, um in der Welt auch nachhaltig positiv zu die Welt verändern. Ich möchte jetzt zusammenfassen mit folgenden Gedanken. Wir haben gesehen, Hunger, aber auch Lebenshunger sind herausfordernde Situationen. Oft stehen wir vor diesen Herausforderungen und denken, wie sollen da unsere Limits was verändern? Denken wir daran, dass Gott mehr tun kann, als was wir uns vorstellen kann. Und er kann auch heute noch Wunder tun. Und er kann auch den Hunger stillen, praktisch wie auch geistlich. Aber ich möchte hier den Bogen zu den Kuliner spannen. Immer noch müssen Kinder zusehen, dass sie irgendwas in den Bauch bekommen. Und wenn sie da nicht fischen gehen oder irgendwie auf den Feldern arbeiten, dann werden sie den Tag hungrig verbringen. Immer noch gibt es viele Eltern, die die Sozialhilfe, die für ihre Kinder bestimmt waren, in Alkohol verwandeln und die Kinder, anstatt ihnen zu helfen, damit noch mehr schädigen, Traumas zufügen, die das ganze Leben zerstören. Aber ich möchte angesichts dieser schwierigen Situation, in der wir stehen, an eine Begegnung des ersten Gottesdienstes erinnern, die wir dieses Jahr hatten. Und zwar berichteten wir über die Arbeit und dann kam nach dem Gottesdienst eine Frau auf uns zu und sagte, ich muss euch etwas sagen. Während ihr erzählt habt, hat Gott zu mir gesprochen. Und dann fragten wir, was hat denn Gott gesagt? Und dann meinte sie, ja, sie hätte gesehen, wie Jesus Angelika und mich an einen Abhang führte. Und als wir da ankamen, sah man eine riesen Menschenmenge im Tal, die wirklich hungrig waren. Und Jesus fing an, aus seinen Taschen Brot zu nehmen und es den Leuten zuzuwerfen. Also so meinte die Schwester, wir schauten auch an unseren Gewändern und sahen, dass wir auch Taschen hatten mit Brot. Und so fingen wir dann an, wie Jesus Brot dieser hungrigen Menschenmenge hinzuwerfen. Die Menschen nahmen das Brot, aßen es und der Frau erschien es, als wenn Gott ihr sagen wollte, dass Gott unseren Dienst gebraucht, um Menschen nicht nur praktisch, sondern auch geistlich den Hunger zu stillen. Und dass es darauf ankommt, dass Jesus selbst in uns, das Brot des Lebens, die Ressourcen ist, die wir weitergeben können. Mich hat dieses Bild wirklich ermutigt und ich möchte uns einladen, dass wir daran denken, dass wir uns gebrauchen lassen, dass Gott durch uns vieles und viel mehr tun kann in unserem Alltag, als wir das überhaupt uns vorstellen und erdenken können. Lass uns zusammen aufstehen. Kann ich noch zum Schluss beten? Dennis, ja? Dann würde ich noch die Predigt mit dem Gebet abschließen. Herr, danke, dass du unser Brot des Lebens bist. Danke, dass wir die Fülle in dir haben. Durch deinen Geist schenkst du uns die Kraft, selbst mit Hunger und Durst, mit Negativen zurechtzukommen. Danke aber, dass du uns nicht da lässt, sondern dass du uns viel, viel mehr schenkst, als wir es uns vorstellen können. Herr, ich staune darüber, was du getan hast in den letzten Jahren, hier in Kirchlengern, aber auch in Marienhaar. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam mit dir, aber auch mit unserer Gemeinde in die Zukunft blicken können. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Und ich bitte dich, dass das Realität wird, bei jedem Einzelnen hier präsent, dass diese Woche wir erleben, wie du aus wenig viel mehr machst. Amen.